andere sagen, ach, du redest nur über die Arbeit, und dann kennst du es vielleicht auch, wenn dann so mitleidige Dackelblicke kommen, ach du, und du musst am Wochenende arbeiten, und ach Mensch, in meiner Welt ist das, diese Äußerung, nichts anderes als ein Selbstmitleid, weil die Menschen sich selbst bemitleiden, dass sie nicht diese Energie, diesen Spaß, diese Erfüllung in ihrer Arbeit erleben.
Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich einen Gast für dich im Gepäck, nämlich den Benedikt Salehi. Herzlich willkommen, Benny.
Hallo Tarek, schön, dass ich dabei sein darf und bei dir auf der Couch sitzen.
Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und heute sozusagen auf der digitalen Sales Couch Platz genommen hast. Weil den Benny, den kenne ich ja noch gar nicht so lange. Wir haben uns, meine ich, im November kennengelernt.
Ja.
Magst du erzählen, bei was von dem Event das war?
Das war Jörg Kinzel Backstage, die Heldenreise. Und es war großartig, weil gefühlt oft gibt es so ein Abtasten am Anfang beim Kennenlernen. Das war gefühlt bei uns überhaupt nicht. Ich denke da auch an den ersten Abend dann zurück, als wir zum Hotel gelaufen sind. Das war schon ein richtiger Deep Dive, den wir da vorgenommen haben. Spannend, ja.
Ja, das war total cool. Und das Witzige war, also ich bin ja ein Mensch mit wenig Orientierung. Und ich weiß gar nicht, wie viel Orientierung du hast. Aber wir haben es auf jeden Fall zurück zum Hotel geschafft. Das war schon mal echt wichtig und gut. Und heute, weil ich glaube, gute Lehrer müssen auch gute Lerner sein, hat ja auch jeder Coach einen Coach. Und darum arbeite ich mit dem Benny im Coaching zusammen. Also nur damit ihr es richtig rum versteht, Benny ist mein Coach und nicht andersrum. Darum freue ich mich besonders, dass der Benny heute hier ist. Und wir hatten uns drüber unterhalten, über was wollen wir eigentlich heute sprechen. Und da ja Benny auch sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer coacht, fange ich gleich mal mit einer Frage an dich an, Benny. Was ist denn das Hauptthema, was Unternehmer beschäftigt?
Wenn Sie ehrlich sind, der Kopf und das Herz. Also letzten Endes geht es immer darum, zu sagen, was passiert zwischen den Ohren? Denn da sind Ängste, Sorgen, Zweifel da. Und oft entsteht ja so das Bild im Außen, wenn ich Unternehmerin, wenn ich Unternehmer bin, dann darf ich keine Ängste mehr haben. Dann muss ich alle Zweifel abgelegt haben. Ich behaupte, je mehr wir in dem Business drin sind, umso bewusster werden wir uns unsere Ängste, Sorgen, Blockaden. Ich sage immer, je höher die Höhen, umso tiefer die Tiefen. Und ich meine, muss ich dir nicht erzählen, Tarek, als Vollblutunternehmer, weißt du, was es heißt, aufzusteigen und gleichzeitig dann aber auch mal von oben in den Abgrund zu gucken und dann zu sagen, okay, was ist denn der nächste Schritt? Das heißt, diese Gefühlsausschläge, die werden immer stärker, und deswegen Kopf und Herz, das sind die zwei Hauptkomponenten aus meiner Sicht, die es da
zu berücksichtigen. Könnte man sagen, das ist so das Thema, weil ich habe vor kurzem einen Podcast drüber gemacht und ich glaube, mit wenigen Menschen kann man da so gut drüber reden wie auch mit dir. Das Thema Mindset, das Thema Haltung.
Definitiv. Mindset. Du hast es ja in deinem Podcast schön als Fundament bezeichnet. Mhm. Und gleichzeitig, und da bin ich ein bisschen Ketzer in den eigenen Reihen, ich bin ein Riesenfan von Persönlichkeitsentwicklung. Allerdings, wie Mindset oft verstanden wird als so sexy und toll und es macht Spaß und es ist immer so ein Chaka und ich zerreiß, oder wie du sagst, ich zerfetz die Welt. Das ist nicht Mindset. Das ist vielleicht ein Teil des Themas. Aber Mindset heißt wirklich dahin gucken, wo es weh tut, dahin schauen, wo ich eigentlich bewusst nicht hinschauen will, und die Themen hochzuholen, die mich in der Tiefe gerade blockieren. Und dann, wie du es schön gesagt hast, aufs Fundament auch eine Hütte zu bauen. Also nicht in dem geistigen Höhen stecken bleiben und sagen, ich bringe die PS nicht auf die Straße, sondern ich darf dann mit dem, was ich gelernt habe, was ich verstanden habe, auch wirklich in die Umsetzung gehen und Ergebnisse produzieren.
Ja, ich glaube ja manchmal, weil du ja sagst, manchmal so Kopf und Herz, wenn ich das so auf das Fundament übertrage, wenn ich manchmal auf mein Fundament gucke, dann muss ich natürlich auch mal schauen, ist es denn stabil genug, mein Fundament? Ich sage mal Fundament, Mindset. Mhm. Ist mein Fundament stabil genug für die Hütte, die ich mir in meiner Vision da draufstellen möchte? Mhm. Und manchmal tut es auch ein bisschen weh. Ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, wenn man dann so ganz kritisch und ehrlich auf sein Fundament guckt und sagt, vielleicht müsste ich noch mal ein bisschen nachbessern.
Ja, und auch da, wir hatten es vorhin so schön, trust the process und vor allem go with the flow. Ich erlebe es ganz oft, dass so das Bild entsteht, ich muss erst mein Mindset so groß aufbauen, dass ich unüberwindbar bin und dann kann ich den ersten Schritt machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tarek, ich erlebe es immer so, wir machen in einem Bereich, entweder Fundament oder Hütte, einen Schritt und dann gucken wir, was hat das für Konsequenzen im anderen, wo muss ich da vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, nachbessern und das ist so ein Aufschaukelungsprozess und leider Gottes ist es manchmal sogar blockierend zu viel Mindset. Also ich sage immer, man kann auch übercoacht sein. Das ist natürlich jetzt vertriebstechnisch schwierig, das so auszudrücken. Ich bin aber da, du hast vorhin Haltung ins Spiel gebracht, ich bin da überzeugt davon. Denn es braucht immer so einen Wechsel zwischen, okay, ich beschäftige mich mit mir, mit meiner Person, gehe dann in die Umsetzung, lerne daraus, beschäftige mich mit mir. Und deswegen ist dieser begleitende Prozess aus meiner Sicht so entscheidend.
Ich glaube, das, was du ansprichst, das hat ja auch Karl Weick mal gesagt, vor lauter Planen das Handeln nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch das Gleiche mit dem Coaching. Ich kann mich natürlich immer coachen lassen und Mindset haben wie King Kong. Wenn ich halt nicht das Hochhaus hochrenne, dann bin ich halt ein King Kong, den keiner kennenlernt.
Ja.
Und dann außer Spesen nichts gewesen am Ende vom Tag.
Ja.
Also ich glaube, das, was du da sagst, es gibt ja Leute, die haben so einen Stapel Seminar, Unterlagen und was sie alles gemacht haben. Und die gehen auch immer wieder auf die gleichen Seminare, so diese Seminartouristen und Touristinnen.
Ja, geil.
Und die bringen halt nie die PS auf die Straße. Und ich denke, ja, irgendwann musst du was mal mit diesem ganzen Wissen und mit diesem ganzen krassen Mindset machen, weil dann hast du halt nur das Fundament und keine Hütte. Das ist auch nicht nett.
Und ich finde es manchmal wirklich auch traurig, denn du hast gerade so Wissensriesen, Umsetzungszwerge beschrieben.
Genau.
Wenn wir dann sehen, dass die Wissenszwerge und Umsetzungsriesen uns im Business, im Daily Doing davonrennen und wir dann in unsere, also nicht wir, sondern es gibt wohl Menschen da draußen irgendwo, wer auch immer die sind, in unsere Arroganz sagen, ja, das hätte ich besser gemacht, das hätte ich besser gekonnt oder das wäre doch noch viel einfacher oder wie kann der die Summe aufrufen, der und so weiter und so fort. Na, eigentlich sagen wir ja, warum mache ich es nicht? Weil ich mich lieber weiter mit dem Mindset beschäftige, anstatt mal wirklich den ersten Schritt zu gehen. Es gibt den schönen Satz, das Wasser wird nicht wärmer, nur weil wir nicht springen. Also dieser Sprung ins kalte Wasser, dann schwimmen, merken, so schlimm ist es gar nicht. Was brauche ich, um noch besser zu werden? Wieder zurück. Und das macht richtig Laune. Ist nicht immer einfach und macht nicht immer Spaß, aber das Ergebnis, das macht Laune.
Das, was du jetzt gerade sagst, erinnert mich so an die Menschen, die dann immer so, sag mal, kritisch von der Seitenlinie schlaue Tipps haben, wo ich denke, ja, dann schieß in Herrgotts Namen selber mal ein Tor. Das erinnert mich so an die 80 Millionen Fußballtrainer, Riesenranzen, sitzen auf dem Sofa, wissen alles besser und haben noch nie irgendjemanden gecoacht, im Fußball jetzt zumindest. Und das finde ich schwierig. Also einfach auch mal rausgehen und loslegen, vielleicht auch schlechter loslegen, anstelle von immer dieses, du hast es vorher gesagt, man baut dann so eine Riesenvision auf und hat total Lust drauf, die zu erreichen. Ich finde, und da bin ich gespannt auf deine Erfahrung, ich finde, erfolgreich wirst du dann, wenn du schaffst, den Prozess zu lieben. Also einfach mal loslegst, Schritt für Schritt und so wie du es gesagt hast, eher so emergent, dann mal schaust, wo bin ich denn jetzt und dann den nächsten Schritt machst. Weil wenn du diese Vision manchmal auch so groß machst und gar nicht ins Handeln kommst, dann bringt es dir am Ende vom Tag nichts.
Bin ich bei dir? Achtung, Schleichwerbung, in meinem Buch schreibe ich da vom kurzfristigen und vom langfristigen Wollen. Du hast gerade gesagt, den Prozess zu lieben. Ja. Auch da die Frage, wenn du mal jetzt bei dir hinguckst, heißt den Prozess lieben nicht jeden Tag im selben Umfang, im selben Volumen dieses Gefühl von Liebe im Prozess zu haben, sondern da ist mal Stress, wir sind mal genervt, uns kotzt mal alles an, das gehört dazu. Wenn wir in dem Moment zweifeln, ob das noch unser Prozess ist, ob das noch unser Weg ist, dann machen wir so dieses Hopping. Wir springen immer nur vom schönen Moment zum nächsten schönen Moment, aber bleiben nicht in der Kontinuität. Wenn wir allerdings sagen, das, wo uns der Prozess hinführt, das wollen wir, das lieben wir und dafür sind wir bereit, eben auch diese gebrauchten Tage zu akzeptieren und bleiben trotz dieses, ich habe gerade eigentlich nicht so wirklich Bock drauf, bleiben trotzdem dran. Ja. Das ist das für mich den Prozess lieben im Überblick. Nicht in den, nicht in die Tagesform reinschauen, weil ich weiß nicht, wenn morgens um 5 bei mir der Wecker klingelt, dann ist es nicht so, dass ich sage, der Tag ist ein Geschenk und ich erobere die Welt, sondern da ist erstmal so, okay, jetzt stehen wir mal auf. Und dann geht es auch schnell wieder in die andere Richtung, aber es gibt eben auch solche Momente.
Überrascht mich jetzt. Ich dachte, du springst aus dem Bett und schreist, der Tag ist ein Geschenk, ich bin ein Geschenk für die Welt, Attacke, ich komme.
Genau, so nach dem Motto, ich will nicht mit Delfinen schwimmen, sondern Delfine wollen mit mir schwimmen.
Endlich habe ich mal Chuck Norris im Podcast.
Ja, genau, richtig.
Endlich ist es soweit. Nein, also was du sagst tatsächlich, es ist so. Also das ging mir so bei der Heldenreise Backstage Live. Ich glaube, am Freitagabend saß ich im Hotel und dachte, oh Gott. Also da war ich echt aus meiner Komfortzone draußen. Ich habe, glaube ich, auf alles geschaut, auf die Hütte, auf das Fundament. Und es hat sich wirklich schlimm angefühlt. Mhm. Also es war nicht witzig und es hat auch keinen Spaß gemacht. Und genau das Gleiche gibt es an manchen Tagen. Und es ist genau das Gleiche, das haben wir, wenn wir manchmal in unseren Coaching-Sitzungen sind. Oder machen wir ein ganz plattes Beispiel, das kennt jeder, der jemals einen Trainingsplan trainiert hat im Sport. Mhm. Bei mir war es gerade heute Morgen, auch übrigens sehr früh soweit. Mhm. Ich habe da ein, zwei Übungen gesehen und dachte, das ist nicht sein Ernst. Der hasst mich. Und nein, das hat 0,0 Spaß gemacht. Also es gab Übungen, da habe ich mich drauf gefreut, aber ich wusste ja genau, jetzt kommt gleich die schreckliche. Die böse Übung. Und das schöne Gefühl, es dann gemacht zu haben. Also wenn man mal durch ist, durch dieses Tal der Tränen, dafür tut man es, glaube ich. Also ich zumindest. Weil ich weiß danach, Edge, und ich habe es trotzdem gemacht.
Ja. Und da ist, du hast vorhin gesagt, den Prozess lieben. Ich würde sogar behaupten, den Prozess müssen wir nicht unbedingt lieben, sondern wir müssen das lieben, wo uns der Prozess hinbringt.
Ja.
Weil in solchen Momenten, die du gerade beschreibst, da liebe ich den Prozess definitiv nicht.
Nein, in dem Moment nicht.
Genau.
Ich versuche mir immer einzureden und sagen, ja, ich liebe den Prozess. Ich halte ihn eher aus.
Und das ist aber auch, wenn wir beim Thema Mindset sind, finde ich so eine große Lüge in dem Persönlichkeitsentwicklungssumpf, würde ich es mich sogar nennen. dieses, finde deine Leidenschaft und du musst nie mehr arbeiten. Oder wir müssen immer den Prozess lieben. Denn das baut so einen Druck auf, wo wir sagen, hey, es fühlt sich gerade nicht nach Leidenschaft an. Oh Gott, ich mache irgendwas falsch. Oder noch schlimmer, ich bin falsch. Oder ich bin nicht richtig an dem Ort, an dem ich bin.
Ja.
Das ist einfach normal, dass es Schwankungen gibt. Und wenn wir mal zurückgucken, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, die Momente, die schmerzhaft waren, waren meist die größten Entwicklungssprünge in meiner Vergangenheit. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann gibt es eben bei Wachstum, bei Entwicklung, gibt es einen Wachstumsschmerz. Der darf auch sein. Nur wir entscheiden darüber, ob aus dem Schmerz ein Leid wird, weil wir dagegen ankämpfen, sagen, wir wollen das nicht, andere schaffen es ohne Schmerz. Oder sagen, ja, es gehört irgendwo dazu. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich daraus besser werden, mich entwickeln, meine Ziele nochmal klarer definieren, die Ergebnisse erreichen, die ich haben will? Dann müssen wir nicht den Wachstumsschmerz als Leid erfahren. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Denn Entwicklung ist nicht immer nur Yippie und toll und wunderbar. Im Übrigen, sorry, unterbreche mich einfach, wenn es zu Wanderprediger-mäßig wird. Im Übrigen, wenn wir mal gucken, was wir bei Autobiografien, bei Erfolgsbüchern, was wir bewundern, sind interessanterweise immer diese Täler, die durchschritten wurden. In der Heldenreise hatten wir es, das Vordringen zur tiefsten Hölle, diese Momente, wo gefühlt alles auf der Kippe stand, die Menschen nicht mehr wussten, wie es weitergeht und dann wie Phönix aus der Asche daraus hervorgegangen sind. Für uns selbst sagen wir, wir wollen aber den Erfolg ohne diese Punkte. Schwierig. Schwierig.
Es macht ja auch keinen Spaß. Also das merkt man ja, es gibt ja auch diese Studien zu den Lotto-Millionären, die dann einfach das Geld plötzlich gewinnen und haben, wie schnell die wieder kein Geld haben und wie unglücklich manche werden.
Ja.
Und es hat ja auch damit was zu tun, das ist ja wie in einer Verhandlung, auch in einer Preisverhandlung. Wir hatten gerade heute ein Seminar zu dem Thema. Und da geht es ja auch darum, wenn du eine Preisforderung hast an dein Gegenüber und der sagt einfach, okay, da hast du immer so das Gefühl, ja, wäre da jetzt mehr gegangen?
Ja.
Ah. Und das fühlt sich einfach schlecht an. Und wenn du dich dafür eingesetzt hast, das war vielleicht eine harte Verhandlung, das muss ja nicht unhöflich werden. Es kann ja eine taffe Verhandlung in der Sache gewesen sein. Und wenn es dann vorbei ist und du hast so ein kleines Zugeständnis gekriegt und musstest vielleicht auch ein bisschen was nachlassen, das fühlt sich meistens besser an, weil du nicht so dieses flaue Gefühl hast, so, da wäre doch jetzt mehr gegangen.
Ja.
Und das macht einen unzufrieden.
Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt Verkaufen ist, dafür gibt es Termine, oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com/Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch.
Und ich glaube, sich auch mal für ein Ziel einzusetzen. Natürlich geht's mal leichter und mal geht's schwerer. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, dass so der Unterschied zwischen denen auf dem Amateur-Level im Sport und die Profi, also die wirklich exzellente Leistung bringen, ist so die Eigenschaft, die Langeweile der Routine aushalten zu können. Und da habe ich gleich eine Frage an dich, weil du sagst, wir müssen halt aufpassen, dass das nicht zum Leid wird. Was ist denn da dein Tipp? Was kennst du da aus deiner Coaching-Praxis? Was würdest du da jetzt jemandem raten oder empfehlen? Oder welche schlaue Frage würdest du ihm stellen, wenn jemand da so in dieser Phase drin ist und einfach sehr leidet gerade?
Ja, die Frage, die ich da immer stelle, ist aus dem NLP, wie machst du das denn? Also wie machst du, dass du gerade leidest? Und meist ist es so, wir bauen eine Parallelwelt auf. Wir erleben gerade, so ist es. Und unsere Gedanken sagen, ich hätte aber gern, dass es so ist. Und jetzt ist die Frage, in welchem Bereich befinden wir uns? Wenn du sagst, okay, ich möchte, dass es anders ist, hast du die Kontrolle darüber? Also hast du die hundertprozentige Kontrolle, dass du sagst, mit Einsatz, mit Engagement kann ich das verändern in die Richtung, in die ich gehen will? Dann go for it. Wenn du einen Einfluss darauf hast, aber nicht die hundertprozentige Kontrolle, sprich, wenn beispielsweise andere Menschen noch mit involviert sind, die du nicht kontrollieren kannst, dann kannst du sagen, okay, was davon kann ich kontrollieren? Worauf kann ich Einfluss nehmen? Das veränderst du. Und alles andere musst du dann akzeptieren, einen Umgang damit finden. Und wenn wir im Interessensbereich sind, dann ist es ein Thema, das dich betrifft. Aber du kannst diese Parallelwelt, die du gerne hättest, kannst du nicht aufbauen, dann darfst du sofort den Umgang damit finden. Und die größte oder das größte Leid wird verursacht, wenn wir den berühmt-berüchtigten Kampf gegen Windmühlen kämpfen, weil wir sagen, wir wollen Dinge verändern, die wir nicht verändern können, wo wir keine Kontrolle haben. Und dann machen wir mehr davon, noch mehr davon. Wir müssen nur Tag und Nacht dran arbeiten, dann wird irgendwann schon was. Nee, funktioniert nicht. Und das, was wir verändern können, bleibt auf der Strecke. Das ist das Traurige dran.
Ja, einfach mehr von dem machen, was bis jetzt nicht funktioniert hat, ist immer eine tolle Idee.
Genau.
Und das ist witzig, weil du hast es gerade erzählt und hast gesehen, wie ich angefangen habe zu grinsen, weil ich musste mich gerade an so ein Erlebnis in einem Callcenter erinnern. Da durfte ich eine Schulung machen und ich hatte so eine Feldbegleitung. Das heißt, ich mache eine telefonische Mitreise, ich höre dazu und gebe Feedback. Und da war jemand und der hat gesagt, was machen wir jetzt als nächstes? Ja, wir rufen jetzt jemanden an. Und da habe ich so die Anrufliste gesehen, habe gemerkt, da gab es ganz viele Anrufe, schon Absagen. Sag ich, boah, den haben sie ja schon oft angerufen. Ja, über 30 Mal. Und dann sage ich, und was machen wir jetzt? Ja, ich habe da so einen Leitfaden. Ich so, das ist gut. Und jetzt nur eine Frage für mich. Ist es der gleiche Leitfaden wie bei den letzten paar Malen? Ja, den habe ich 33 Mal eingesetzt. Dann sage ich, und jetzt Nummer 34 machen wir genau das Gleiche und kriegen ein anderes Ergebnis.
Ja.
Weißt du, was das Lustige war, was die Antwort war?
Ja.
Ja, den habe ich von meinem Chef bekommen. Das Witzige war, für ihn war das völlig fein, weil nicht er schuld war, sondern sein Chef. Weil der hat ihm ja den Leitfaden gegeben.
Oh ja.
Das fand ich eine krasse Fähigkeit, sich da völlig abzukapseln, so gar keinen Anspruch zu haben an seine eigene Arbeit und es einfach runterzubeten und sagt, der hat gesagt, ich sollte so telefonieren, mache ich, kriege ich halt wieder einen auf die Nase, mir egal.
Entweder so oder man könnte meinen, dass der Verstoß, den Leitfaden nicht zu verwenden, schlimmer wiegt, als den Leitfaden zu verwenden. Also ich sag mal, vom Chef eins auf die Nase zu bekommen, ist schlimmer als vom potenziellen Kunden, der wahrscheinlich schon lange kein potenzieller Kunde gewesen ist.
Wobei, ich kenne den Chef, der ist relativ offen.
Okay.
Ja, also von daher konnte man das ausschließen, wäre aber auf jeden Fall was, was man unbedingt in der Arbeit überprüfen müsste.
Und das andere ist, du hast es gerade gesagt, so den Anspruch, den wir selbst haben. Also wenn ich sage, Arbeitszeit ist, ich muss anwesend sein und das ist schon ausreichend, dann wird es natürlich schwierig. Du kennst es aus deinem Business. Die Ergebnisorientierung ist wichtig. Du kennst es auch aus dem Vertrieb. So zwei Vertriebler treffen sich. Der eine sagt, na, wie war dein Tag? Der sagt, Mensch, ich habe heute angerufen, telefoniert, Kontakte gemacht. Und was hast du umgesetzt? Nix. Ja, hast du genauso einen Scheißtag wie ich. Das ist halt vielleicht jetzt zu hart, die Ergebnisorientierung. Ja. Aber wir brauchen eine Ergebnisorientierung. Denn ansonsten ja, passiert das, wir sitzen unsere Zeit ab. Und dafür ist zumindest mein Leben mir zu schade.
Ja, und das, was du sagst, ist ja relativ einfach. Warum sagt man den Leuten, mach eine To-Do-Liste, streich die Aufgaben ab, hake sie ab? Weil das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also was erledigt zu haben, mal einen Haken setzen zu können, erfolgreich zu sein, also nichts bindet so sehr wie Erfolg. Mhm.
Mhm. Das ist eine Droge.
Ja. Ja, weil das macht ja Freude. Das ist ja wie die Leute, die irgendwie auf Instagram posten, ganz viele Likes kriegen. Ja. Dopamin, Dopamin, Dopamin.
Ja.
Das ist ja das, was da passiert.
Ja.
Und ich glaube, egal was du machst, ob es jetzt Vertrieb ist oder irgendeine andere Tätigkeit, wenn du Dinge erledigst, Dinge vorantreibst, das ist ja das Schöne am Unternehmertum. Dinge unternehmen, wenn es vorwärts geht. Ich meine, du kennst mich ja jetzt, ich bin furchtbar ungeduldig. Und ich wünsche dir ja, dass du ganz viele Kunden hast, die auch ganz ungeduldig sind.
Ja, du weißt ja, Geduld ist das Einzige, das wir verlieren können, ohne es je besessen zu haben. Das ist bei dir, also du bist die Person zu dem Satz, würde ich jetzt mal behaupten. Was aber eine riesen Triebfeder ist. Denn schwierig ist, wenn der Unternehmer zum Unterlasser wird. Das ist ein, finde ich, sehr schönes Bild. Das ist genau das, wenn wir uns nur aufs Fundament konzentrieren, dann habe ich zwar das Mindset eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, aber ich gehe nicht in die Unternehmung, also ich gehe nicht ins Tun. Und Goethe hat es ja schon gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N.
Ja.
Manche sagen Tag und Nacht, das ist jetzt wieder vielleicht.
Tag und Nacht, ja, das wäre aber dann eher so das Selbstständigsein, selbst und ständig.
Ja.
Also ich unterscheide es ja für mich ein bisschen so Unternehmertum, dann fängt es auch an, dass du andere Leute einsetzt, Menschen für Geld arbeiten lässt und anfängst dir zu überlegen, wo brauchst du mich wirklich und nicht in dem Größenwahn zu leben, wenn ich es nicht selber mache, ist halt nicht gescheit gemacht.
Und ich behaupte, das selbst und ständig nimmt einfach ein anderes Gesicht an.
Ja.
Weil du dann vielleicht, und jetzt ist auch wieder so eine Floskel, du dann vielleicht das selbst und ständig im Arbeiten eher aufs am Unternehmen arbeiten beziehst und nicht mehr so sehr im Unternehmen. Wohingegen als Unternehmer, wenn du dieses selbst und ständig natürlich in deinem Ausmaß nicht mehr hast, dass du nicht, also viele trennen ja dieses, jetzt bin ich in der beruflichen Rolle, jetzt bin ich in der privaten Rolle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer die Assoziation, ich sehe irgendwas, wenn ich mit meiner Kleinen auf dem Spielplatz bin, ich sehe was und denke mir, hey, das ist ein cooler Ansatz, das kann ich mal ins Coaching mit reinnehmen. Das geht nicht, dass ich diese eine Sache trennscharf von der anderen trenne. Das will ich auch gar nicht, weil das ist für mich du hast es vorhin gesagt, das ist eine Haltung, eine Art in der Welt zu sein. Und das ist dann für mich so dieses, den Prozess lieben.
Ja.
Weil wenn ich den nicht liebe, dann bin ich nicht bereit. Dann muss ich trennen. Dann kommen so ganz wilde und verbrecherische Begriffe wie Work-Life-Balance und solche Sachen.
Ja,
genau.
Ja, weil du mich gefragt hast, ich kann es nicht. Ich habe das mal versucht, weil mir auch Leute das Feedback gegeben haben, Mensch, Tarik, bei dir geht es immer ums Arbeiten, jetzt hast du wieder was, ein berufliches Thema, es ist doch Wochenende. Ich kann es nicht anders. Ich liebe das, was ich tue.
Mhm.
Und wenn ich mich zwingen muss, dass ich nicht über das reden darf oder dass ich mir keine Gedanken drüber machen darf oder wenn ich im Urlaub Bock habe, mich eine Stunde an den Laptop zu setzen, dann ist es wunderbar für mich. Weil Work-Life-Balance impliziert für mich, dass währenddessen ich Work habe, ich nicht lebe. Ja. Ich fühle mich auch jetzt gerade in unserem Interview, ich fühle mich sehr verdammt lebendig und ich fühle mir nicht, dass da mir was genommen wird. Also ich mag beide Seiten.
Ja.
Und ob ich jetzt gerade in Ägypten beim Tauchen war und davor meinetwegen ein paar E-Mails beantworte und danach mir lustige bunte Fische angucke. Ja. Währenddessen ich mir die Fische angucke, gucke ich mir die Fische an. Währenddessen ich arbeite, arbeite ich und denke, geil, und ich gucke mal aufs Meer. Mega.
Und schau, was bei mir passiert. Du guckst die bunten Fische an und ich denke mir, ja, die Fische sind genauso bunt wie wir Menschen in unserer Persönlichkeit. Das geht nicht raus und ich will nicht, dass das rausgeht, weil das ist ein Teil meines Lebens, ein ganz wichtiger Teil. Und weil du es gerade sagst, andere sagen, ach, du redest nur über die Arbeit. Und dann kennst du es vielleicht auch, wenn dann so mitleidige Dackelblicke kommen. Ach, du musst am Wochenende arbeiten. Und ach, Mensch, in meiner Welt ist das diese Äußerung nichts anderes als ein Selbstmitleid, weil die Menschen sich selbst bemitleiden, dass sie nicht diese Energie, diesen Spaß, diese Erfüllung in ihrer Arbeit erleben. Und deswegen können sie auch nicht verstehen, dass wir das anders sehen. Und dementsprechend bemitleiden sie dich, weil die nicht den Transfer hinbekommen zu sagen, hey, andere, die gehen da vielleicht drin auf, die lieben das, was sie tun. Und das finde ich so interessant, weil das sagt viel mehr über die Person als über uns. Oder wenn jemand kommt und sagt, Mensch, mach mal ein bisschen langsamer, und weil die selbst nicht verstehen können, dass das vielleicht genau deine Pace ist, dass du das auch brauchst, dass du dadurch dich entwickelst. Mhm. Und natürlich dürfen wir auch immer wieder selbstkritisch gucken, ja, bin ich da vielleicht am Überpacen, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr eine Balance, eine andere Richtung, logisch. Nur das Gesagte sagt mehr über den Sagenden als über den Empfänger aus. Das finde ich so wichtig.
Was ist da deine Erfahrung, Benny? Ist es, also du sagst, es ist entweder so dieses Selbstmitleid zu haben, dass man vielleicht selber nicht so diese Leidenschaft für sich oder diese Berufung in seinem Leben gefunden hat. Kann es auch manchmal sein, dass du wie so ein Angriff bist. Vielleicht ist es auch jemand, der gerade selbstständig ist, der ein Startup hat oder wie auch immer, und der dann versucht, dir zu sagen, mach das mal besser nicht, weil er dann merkt, wie seine eigene Komfortzone angegriffen wird.
Ja klar, unsere Wahrnehmung...
Weil du machst ihm ein schlechtes Gewissen.
Ja klar, unsere Wahrnehmung funktioniert immer über Kontraste. Also du siehst eine schwarze Schrift besser vor einem weißen Hintergrund als vor einem schwarzen, logisch. Und so ist es auch, wenn wir jemanden im Spiegel vorhalten, wenn jemand sagt, hey, ich habe ganz viel heute gearbeitet, und du fragst, ja, und wie viel Umsatz hast du gemacht? Und die Person sagt nichts. Und du sagst dann, ah, okay, ich habe heute nur eine Stunde gearbeitet und habe Summe X umgesetzt.
Das wäre gemein.
Und dir zuzutrauen, und gleichzeitig ist es dieses den Spiegel vorhalten.
Dir zuzutrauen.
den Spiegel vorhalten, weil jemand sich erzählt, hey, ich mache ganz viel, und letzten Endes ist es vielleicht eher beschäftigt sein als arbeiten, weil Arbeit hat ein Ergebnis zur Folge. Das ist jetzt sehr platt und plakativ, aber wir vergleichen uns, und wenn wir merken, oh, der andere ist, also es gibt zwei Optionen in der Psychologie. Der andere ist in dem Bereich, der uns nicht wichtig ist, gut. Dann sagen wir, hey, der Tarek, eine Maschine im Vertrieb, Wahnsinn, was der für ein Unternehmer ist, was der aufgebaut hat. Und wir sonnen uns im Licht unseres anderen, unseres Bekannten. Gleichzeitig, wenn es ein Bereich ist, in dem ich auch gut sein will und merke, der andere ist da aber auch gut oder vielleicht sogar besser, dann werden wir das eher ab oder kritisieren es oder erwähnen es nicht so oft. Und das ist spannend. Also wenn jemand dich über den grünen Klee lobt, dann ist es vielleicht ein Feld, wo er dich nicht als Konkurrent sieht. Wenn er aber anfängt zu sagen, ja, oder anfängt in den Rechtfertigungsmodus, naja, Tarek, hey, wenn ich so viel Mitarbeitende hätte wie du, dann könnte ich auch die Umsätze fahren und so, ja, die sind vom Himmel gefallen und die waren von Anfang an, von Geburt an da. Das wird dann nicht mit reingenommen. Aber das ist dann oft so, hey, das ist ein Bereich, der ist mir auch wichtig. Also implizit werden die Bedürfnisse kommuniziert, die Menschen haben.
Spannend, dass du das sagst. Und was glaube ich, noch stressiger ist für Leute, ist nicht die es erzählen, sondern die es einfach machen. Das ist dann ganz eklig. Weil dann kann man nicht mal sagen, der erzählt Märchen, sondern das sieht man dann auch. Ja. Das tut dann richtig weh. Wenn die einen drüber reden, sie sollten endlich mal Sport machen, und den anderen siehst du dann morgens so aus der Anlage raus joggen. Das ist dann so, das piekst dann so richtig, glaube ich.
Es gibt da diese 3 B. Bekämpfen, bewundern, beneiden. Am Anfang ist es oft so dieses Bekämpfen, lass es, oder es wird doch eh nichts, oder irgendwie so auch oft im Umfeld, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was es da für Glaubenssätze gibt. Dann kommt dieses Bewundern, das ist aber manchmal nur ein Moment, so wow, doch geschafft, und dann kommt so, er, sie hat es geschafft, ich nicht. Jetzt kommt dann beneiden. Ich persönlich spreche gern vom positiven Neid. Heißt, ich hätte es auch gern, ich gönne es der Person aber. Das finde ich toll, wenn das nach dem Bewundern kommt. Wenn der Neid eher im Negativen ist, so, ich gönne es ihr nicht und wenn ich es nicht habe, soll die Person es auch nicht haben, dann ist es schade. Wichtig, diese drei Bs, die passieren oft auch unbewusst. Also das machen die Menschen gar nicht beabsichtigt, sondern das läuft einfach. Da laufen automatisierte Programme ab. Und das ist wichtig, ja.
Also dieses positive Neid, wenn ich es richtig verstehe, ist es dann auch so, das inspiriert einen, vielleicht auch selber mehr Gas zu
richtig,
geben.
Richtig, richtig.
Also könnte man sagen, so als Handlungsempfehlung, wenn ich die richtig verstehe, such dir ein Umfeld, wo es viele Menschen gibt, die du positiv beneidest, ja, weil das treibt dich voran, also dein absolut Umfeld kickt dich dann.
Absolut. Das ist ja dieses, du kennst es auch, diese Mentorentechnik, such dir jemanden, der schon da ist, wo du bist, und orientiere dich an ihm. Vorsicht, nicht blind den Weg nachlaufen, sondern eine Orientierung, immer Fragen stellen, im Austausch sein, das ist brutal hilfreich. Das kann im Übrigen auch mit fiktiven Mentoren passieren. Also wenn du eine Serie hast, wo du jemanden bewunderst für Eigenschaften oder einen Superhelden mit einer Superkraft, das kann wahnsinnig inspirierend, motivierend sein. Und wir können da sehr viel über uns lernen, wenn wir da mal in den Vergleich gehen.
Weil du gerade beim Inspirieren und Motivieren bist. Mhm. Ich weiß ja, du hast es ja vorher angesprochen, du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Selbstmanipulation. Und der Untertitel ist auch ganz cool. Den muss man zweimal lesen, finde ich, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Was sagt er? Weck dich auf und alles bleibt anders. Weil normalerweise würde man sagen, alles bleibt gleich. Alles bleibt anders. Cooles Buch. Kann man auch gut mit für sich selber arbeiten. Ich denke, auch so ist es konzipiert.
Absolut, ja.
Und ich sage immer, die letzten Minuten eines Podcasts, und ich glaube, bei uns wird es eh einen zweiten Teil geben, gehören immer meinen Gästen. Darum, Benny, mach doch einen Shoutout. Und er gehört dir. Mach, was immer du willst damit.
Ich werde da jetzt gar nicht viel sagen. Ich finde es nur spannend, dieses, was wir vorhin auch hatten mit Mindset, dieses Begleitende und immer wieder Mindset-Umsetzung, das in dein Leben einzuladen und dann dir bewusst zu machen, was dir dadurch möglich ist. Wenn du jetzt da draußen das hörst und sagst, hey, ich habe Bock, diesen Tanz zu tanzen, dann freue ich mich, wenn wir uns, wie auch immer, Instagram, E-Mail, Website, wenn wir uns austauschen, kennenlernen und einfach mal schauen, was das Ganze für dich, was der Tanz für dich bereithält. Und natürlich auch die Einladung, da mal im Buch das ein oder andere Kapitel zu lesen und wichtig, umzusetzen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Tarek, ich sage tausend Dank für deine Zeit. Es hat richtig Laune gemacht. Und ich sage jetzt einfach mal ganz frech, ich freue mich auf Teil 2.
Ich freue mich da auch drauf auf Teil 2. Also wenn ihr einen coolen Tanzpartner sucht für diese Reise, dann wendet euch an Benny. Ich sag dir danke, dass du jetzt deine Zeit hier investiert hast, zugehört hast, weil wir wissen es ja, die Investition in dich selbst bringt immer noch die beste Rendite. In dem Sinne, wir sind raus und wünschen dir einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.